Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zunächst aber möchte ich Ihnen den neuen Roman des Literaturnobelpreisträgers J.M. Coetzee vorstellen. Er hat mit Der Tod Jesu eine Trilogie zum Abschluss gebracht, mit der er sich immerhin seit 2013 beschäftigt. Coetzee ist ein Autor, in dessen Romanschaffen sich realistisches und allegorisches Erzählen so eng miteinander verbinden, dass sich vielfache Deutungsmöglichkeiten ergeben. Verrätselung ist ein Begriff, der hier immer gerne gebraucht wird. Wer bei Der Tod Jesu also auf eine romanhafte Lebensgeschichte im Stile einer Heiligenlegende hofft, wird schnell merken, dass das nicht der Fall ist. Coetzee interessiert sich, wenn er etwas erzählt, immer auch für das narrative Gegenteil. In dem Fall dafür, wie brüchig Legenden sind. J.M. Coetzee wird in diesen Tagen 80 Jahre alt. Wir haben es also mit einem Autor zu tun, der sehr viel auch an theoretischem Wissen angesammelt hat. In früheren Jahren hat er Literatur in Harvard und in Stanford unterrichtet. Wie sich das all niederschlägt in Der Tod Jesu, wird uns nun erklärt von Martin Krumpholz.
Der Titel gibt Rätsel auf. Ist dies eine moderne Version der Leidensgeschichte Jesu oder weist der Protagonist einfach gewisse Merkmale auf, die an den Messias erinnern? Der 10-jährige David ist ein Flüchtling und ein Waisenkind. Er wurde adoptiert, besucht keine Schule, hat sich selbst das Lesen beigebracht und ist ein außergewöhnlich begabter Tänzer. Diese Ereignisse, die sich in unserer Gegenwart und in einem fiktiven lateinamerikanischen Land abspielen, wurden schon in den beiden Vorgängerromanen erzählt, deren Kenntnis Der Tod Jesu aber nicht voraussetzt. Die Referenzfigur des Romans ist Simon, ein mittelalter Mann. Man könnte in ihm den Zimmermann Josef der biblischen Geschichte sehen. Simon widmet sich ganz der Erziehung Davids.
Zu seinem 10. Geburtstag haben er und Ines David eine Uhr geschenkt, die David nicht tragen will, weil, wie er sagt, sie die Zahlen kreisförmig anordnet. 9 Uhr mag ja vor 10 Uhr sein, sagt er, aber 9 ist weder vor noch nach 10.
Aus seiner Zahlenphilosophie macht der kleine Junge einen Kult. Auch das Tanzen hat irgendwie mit Zahlen zu tun. Es zeigt sich aber bald, dass David nicht nur ein hochbegabter und altkluger junger Mann ist. Er hat aus einem natürlichen, egoistischen Impuls heraus auch bedenkliche Charakterzüge. Er spielt seine Adoptiveltern gegeneinander aus, operiert sogar mit der Andeutung einer Unterstellung, Simon, ein integrer, vorbildlicher Vater, habe ihn missbraucht, wobei ihm die Tragweite der Unterstellung entgehen mag. Denn David spielt gern und gut Fußball, daher lockt ihn die Fußballmannschaft eines Waisenheims. Er möchte unbedingt zu den Gewinnern gehören. Dafür ist er bereit, die Fürsorge und Liebe seiner Adoptiveltern zu opfern und sich einem sogenannten Educador, einem Erzieher, anzuvertrauen, einem gewissen Dr. Fabricante. Simon hält den Herrn des Waisenhauses für einen Scharlatan, aber David setzt seine Entscheidung durch und Dr. Fabricante bescheidet dem Adoptivvater kühl:
Signor Simon, mir wurden von der Gesellschaft bestimmte Verpflichtungen auferlegt, missbrauchten und vernachlässigten Kindern Zuflucht zu gewähren. Sie sagen, Sie werden darum kämpfen, David zu behalten. Aber, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, Sie sind nicht Davids leiblicher Vater und Ihre Frau ist nicht seine leibliche Mutter. Weil das so ist, ist Ihre Position in den Augen des Gesetzes vermutlich unsicher.
Bald beginnt Davids Leidensgeschichte. Er erkrankt an einer bestimmten Art der Neuropathie, einer Nervenkrankheit, die unter anderem eine Lähmung der Gelenke zur Folge hat und schließlich zum Tode führt. Die Ärzte finden kein Gegenmittel. Überraschend ist diese Wendung nicht, sie wird ja im Titel vorweggenommen, und es gibt keine Wiederauferstehung. Doch zeigt sich im Lauf der Lektüre, wie doppelbödig der Roman angelegt ist. David wird sterben. Aber er ist beileibe kein Jesus, er hat keine Botschaft. Eine solche Botschaft gibt es schlechterdings nicht. Nur sind die Menschen verführbar, sie glauben an Botschaften, gieren geradezu danach. David leidet physisch, aber ebenso sehr leidet Simon, sein unglücklicher, tief verletzter Adoptivvater, durch dessen Augen wir die Geschichte erleben. Seine Partnerschaft mit Ines ist ein Zweckbündnis, keine Liebe. Mit dem buchstäblichen Dahinschwinden Davids verliert auch dieses Bündnis seinen Zweck. Es ist vergiftet. Es bleibt auf der Strecke. Der Tod Jesu ist nicht etwa nur eine Kritik klinischer und menschlicher Inkompetenz. Es ist ein tief pessimistisches Buch, wie schon Kuzis großer Roman Schande. Der Vergleich gerade mit diesem bemerkenswerten Werk könnte helfen, den Tod Jesu einzuordnen. In Schande standen alle fatalen Ereignisse in Zusammenhang mit Sexualität. Die Anklage eines Literaturprofessors ebenso wie die Vergewaltigung seiner Tochter. In der Jesus-Trilogie bildet der Sex umgekehrt eine Leerstelle. Gerade weil es Inés und Simon nicht gelingt, ein Liebespaar zu werden, so könnte man zumindest vermuten, scheitern sie auch an ihrer Aufgabe als Erzieher. Kurzum, wie man es auch dreht und wendet, der Eros ist der Hebel, mit dem Druck auf die menschliche Existenz ausgeübt wird. Diesen Umstand arbeitet Kuzzi in seinem Werk heraus wie kaum ein anderer. Eine parodistische Fußnote erhält das Scheitern der Liebe in Simons Kummer über den Verlust des alten, fetten Hundes Bolivar.
Er kann nicht behaupten, dass er Bolivar geliebt hat. Er hat ihn nicht einmal gern gehabt. Aber Liebe war auch nie ein angemessenes Gefühl, das man für Bolivar haben konnte. Bolivar verlangte etwas völlig anderes, dass man ihn sein ließ, wie er war. Er, Simon, respektierte das. Im Gegenzug ließ ihn der Hund sein, wie er war, und vielleicht war das bei Inés auch so.
Auch das eine vergebliche Hoffnung. Unerbittlich wird eine Illusion nach der anderen zertrümmert. Nach Davids Tod schwärmen seine hysterisierten jugendlichen Fans aus, brechen in Geschäfte ein, fordern in Davids Namen den gerechten Preis.
Einige von ihnen behaupten, mystische Visionen gehabt zu haben. Visionen, in denen ihnen David erschienen sei und ihnen Anweisungen gegeben habe. Er hat einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Kuzis Sprache ist schlicht, arm an Metaphern, dialogreich. Sie kommt ohne das Bemühen aus, zu brillieren. Brillant ist ja schon David mit seinen kryptischen Sprüchen, seinem Charisma, seinem Fußballspiel, seinem Tanz. Bei ihm lief alles auf Tanz hinaus, erklärt der Leiter der Tanzakademie bei einer Gedenkfeier.
Auf die eine oder andere Weise übersetzte David alles und jedes in Tanz. Wenn David tanzte, war er anderswo. Und wenn man ihm folgen konnte, wurde man auch an diesen Ort versetzt.
Simon, der sich diese Worte der Bewunderung anhören muss, sucht verzweifelt nach der Botschaft, die sein Kind hinterlassen haben soll. Er wird sie nicht finden. Dieser bittere, spannende Roman, die antitheologische Geschichte Jesu, kennt keine Auferstehung, keine Erlösung. Aber gerade die allegorische Schicht des Textes führt den Lesern eine Klippe. Jede Auslegung ist nur eine von vielen möglichen.
Sagt Martin Krumpholz zu »Der Tod Jesu«. Aus dem Englischen übertragen von Reinhild Böhnke, erschienen im S. Fischer Verlag Frankfurt am Main, 224 Seiten, 24 Euro. Dort beim S. Fischer Verlag liegen auch die beiden vorhergehenden Bände vor, die Kindheit und die Schulzeit Jesu.